Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Wie Alexander schon erwähnt hat, es ist nicht ganz einfach zu reisen heutzutage und viele waren vielleicht schon lange nirgendwo. Also zeige ich euch ein paar Bilder, damit ein bisschen das Herz ins Schwärmen kommt und ihr sagt, ah, da muss ich irgendwann mal hin. Aber darum geht es ja erstmal gar nicht, sondern heute geht es darum, ich zeige euch ein paar Sehenswürdigkeiten. Also das kennt jeder. Aber es ist ein Bild wie durch so ein Schlüsselloch. Loch, damit ihr nur ein bisschen seht davon. Und wer weiß, was das ist, darf sofort sagen, ey, das ist doch Punkt, Punkt, Punkt. Ich entschuldige mich direkt für die Qualität der Bilder. Das war ziemlich schnell gemacht. Also, das erste Bild, ich muss hier auch auf On schalten, genau. Einmal Klick. Ja, was ist das? Boah, ihr seid gut. Wart ihr vor kurzem da? Genau, das ist Eiffelturm. Perfekt, es wird schwieriger. Bitte? Joshua, sehr gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr gut. Ich habe gedacht, das wird das Schwerste sein. Nicht schlecht. Okay. Ja, ihr wart gut. Ihr seid gereist. Man merkt das schon. Okay, es wird nicht leichter. Berlin? Genau, genau, okay. Es wird immer sehenswürdiger, immer, immer, immer stärker. Ja, sehr gut. Ich habe Stefan zuerst gehört, okay. Sehr gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also Corona hält hier keiner auf, ich merke schon. Ja? Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, man merkt alle Sehenswürdigkeiten drin. Schön. Also wir haben alles. Gut, also heute soll es auch darum gehen, dass ein Mensch wirklich etwas gesehen hat. Nur nicht durch ein Schlüsselloch, sondern der durfte richtig, richtig reinschauen. Also nicht nur ein bisschen, sondern wie ihr sofort seht, so komplett alles und sehr, sehr viel. Heute werden wir uns im Buch der Offenbarung aufhalten, um genau zu sein. Wir werden ein bisschen hin und her springen, ich werde die Verse zeigen, aber wenn ihr die Bibel aufschlägt, es wird Kapitel 4 am meisten sein, 1 bis 11, das verrate ich schon mal. Geschrieben hat es Johannes, der Jünger Jesu, und er hat an sich insgesamt ja 5 Bücher geschrieben, das ist so das letzte Buch, und es ist, ja, er schaut in den Himmel rein. Das ist etwas Wunderbares. Also er sieht nicht nur die Welt, sondern es wird jetzt mehr ein bisschen gezeigt auch. Also wir lesen Offenbarung Kapitel 1, 1 bis 3 erstmal. Das lese ich, ihr dürft mitschauen, aber bleibt bei 4 einfach aufgeschlagen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist der, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was denn geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Jetzt, wo ihr über die Offenbarung hört, jetzt, wo ihr die Offenbarung lest, die Bibel sagt, ihr seid schon gesegnet. Ist das nicht schön? Schon jetzt ist der Gottes Segen bei euch, weil ihr das nur hört. Das ist das Unglaubliche an diesem Buch. Das Buch spricht über die zukünftigen Dinge, über das zweite Kommen Jesu auch. Aber er spricht auch über die heutige Zeit. Vielleicht, er spricht darüber, dass Jesus kommen wird. Es wird plötzlich sein. Und ganz ehrlich, es kann noch während dieser Predigt sein. So plötzlich. Und im Kapitel 1,19 hören wir von dem Inhaltsverzeichnis von dem Buch der Offenbarung. Also quasi, es wird das Programm gegeben in Kürze und wir dürfen sehen, wie hat Jesus das Buch einfach aufgebaut. Und es ist so aufgebaut. In Kapitel 19 lesen wir, schreibe, Jesus sagt Johannes, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das heißt, Kapitel 1 dreht sich darüber, was er gesehen hat. Kapitel 2 und 3 dreht sich darum, was ist, also die Zeit jetzt, in der wir leben. Und Kapitel 4 bis 22 dreht sich darum, was passieren wird. Also wenn du immer schon mal die Offenbarung aufteilen wolltest, das ist es. Ganz, ganz einfach, und so kannst du die Bibel auch oder die Offenbarung lesen. Im ersten Kapitel beschreibt Johannes das Treffen mit Jesus. In den Kapiteln 2 bis 3 lesen wir von 7 Gemeinden, die es damals wirklich gab, also die gab es wirklich so, wie es ist. Und Jesus richtet sich durch Johannes an sie. Durch das Leben dieser Gemeinden, durch die Fehler der Gemeinden, durch das Verhalten der Gemeinden können wir heute vieles lernen. Und die beschreiben auch diese 7 Gemeinden, wie die Gemeinden komplett bis zum Ende sein werden. Also was für Probleme die sein werden und wie Jesus das, ja, was für eine Empfehlung Jesus jeder Gemeinde gibt, die vielleicht dieses Problem haben. Und das Besondere an diesen 2 Kapiteln ist, dass sie die Zeit der Gemeinde hier auf jeden symbolisieren, also quasi unsere Zeit. Deswegen fängt der 4. Kapitel sehr, sehr interessant an. Dort steht, danach, also nach der Zeit der Gemeinde, danach sah ich, sagt Johannes, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll. Also nach Kapitel 2 und 3, nach der Zeit der Gemeinde. Kapitel 2 und 3 werden von Jesus der Gemeinde hier auf Erden gewidmet. Dem Zeitraum der Gemeinde. Dem Zeitraum, in dem wir heute leben. In der die Gemeinde durch verschiedene schwierige Zeiten geht und viele geistliche Kämpfe ausfechtet oder aussteht. Und jetzt in Kapitel 4 steht er oder sieht er eine Tür und hört eine Stimme, die ihn ruft, komm herauf, Johannes, komm hoch sozusagen. Und von da aus darf er auf die Erde blicken und sehen, was danach passiert, also nach der Zeit der Gemeinde. Er sagt, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Ich unterstreiche das sehr, sehr oft, damit wir das wirklich verstehen, denn die Offenbarung ist sehr chronologisch aufgebaut. Nachdem die Zeit der Gemeinde vorbei ist, möchte ich dir was zeigen. Wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr schnell merken, dass die meisten Kapitel in der Offenbarung sich über die Gerichte drehen. Also das heißt, Gott möchte die Menschen richten und da widmet er 14 Kapitel in der Offenbarung diesem Thema, also von Kapitel 6 bis Kapitel 19. Und die letzten 3 Kapitel sprechen davor, was nach den Gerichten passieren wird. Und die Kapitel 4 und 5, die erzählen von einem Schauplatz, von dem Johannes Ausschau hält, also quasi nach unten schaut auf die Erde. Und Kapitel 4 und 5 dreht sich darum, wo Johannes steht und was er so alles drumherum im Himmel sieht. Und Jesus zeigt ihm sehr deutlich, was im Himmel passiert. Tür war aufgetan im Himmel. Und Johannes beschreibt, was er dort sieht. Dabei sieht er Dinge, die hier auf Erden noch nicht uns möglich sind zu sehen. Also wir haben das gar nicht. Und wenn er etwas im Himmel sieht, dann versucht er das irgendwie zu beschreiben. Aber solche Dinge gibt es hier ja gar nicht. Also benutzt er immer wieder das Wort, es ist wie ein Meer. Es ist wie ein Jaspis. Es ist wie, er weiß gar nicht, sowas gibt es hier gar nicht. Also versucht er, was Menschliches zu suchen. Stellt euch vor, also er ringt richtig nach Worten. Stellt euch vor, ihr reist jetzt 500 Jahre in die Geschichte zurück, zu Martin Luthers Zeit, und müsst einem Menschen, der dort lebt, erklären, was ein Smartphone ist. Wie fängt ihr an? Also erstmal muss die Person ja wissen, was Strom ist. Das ist später erfunden übrigens. Er muss wissen, was Radio ist. Das weiß er auch nicht. Aber erst danach kamen die Telefone, die Smartphones. Das heißt, ihr müsst die ganze Geschichte erklären und ihr werdet sehr, sehr oft sagen, naja, es ist wie Smartphone, wie Bilder, die du einfach so mal, ja, keine Ahnung, es ist wie Oh, ihr werdet ringen. Das gleiche macht Johannes auch in der Offenbarung. Er ringt nach Worten und benutzt dieses Wie jedes Mal. So ist das mit Johannes. Er sieht Dinge und ringt nach Worten. In diesem Kapitel ist der Himmel gut beschrieben. Und wir werden heute diese Beschreibung uns ein bisschen anschauen. Mit dieser Predigt verfolge ich eigentlich zwei Ziele, also große Ziele. Das erste Ziel, dass wir einfach das Buch der Offenbarung sehen, kennenlernen und Lust darauf bekommen. Denn es ist ein sehr spannendes Buch. Und das zweite ist, damit wir verstehen, wie herrlich und wunderbar unser Gott ist, mit dem wir die Ewigkeit verbringen werden, wie wunderbar und gut er ist, dass wir richtig Lust auf die Ewigkeit bekommen. Zwei Hauptziele verfolgt Johannes im Himmel. Er beschreibt zuerst das, was er sieht, also die Objekte, und das zweite, er beschreibt die Stimmung. Er beschreibt die Atmosphäre, die gerade im Himmel stattfindet. Und das ist auch sehr interessant. Und dabei steht im Fokus nicht die Schöpfung, sondern allein der Schöpfer, also Gott. Und wir lesen in Kapitel 4, 2, alsbald wurde ich vom Geiste ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das war keine körperliche Reise, die er gemacht hat, das war geistlich, wurde er in den Himmel erhoben. Und sein Blick ist direkt auf das Wichtigste gerichtet. Und er sagt in Vers 3, und der da saß, war anzusehen wie, merkt ihr, wie der Stein Jaspis und der Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und da begegnet uns schon so die ersten Beschreibungen. Es gibt nichts Vergleichbares oder nicht Vergleichbares, so Gleiches im Himmel. Und er nimmt etwas, was er kennt und danach aussieht. Und er sagt, wie Jaspis, also ein Stein. Interessant ist, dass er hier nicht das Wort Herr, Gott gebraucht, sondern er sagt, der auf dem Thron saß, war einer. Das ist nicht einfach einer, der nur passiv da sitzt und nichts tut, auf dem Thron sitzt. Nein, so beschreibt man einen Herrscher oder einen Mächtigen, der da sitzt. Also so beschrieb man früher Könige. Man sagte, er saß 30 Jahre auf dem Thron. Also das hieß nicht, dass er einfach da rumlungerte, sondern er herrschte 30 Jahre. Ein König kann auf dem Sofa sitzen, ein König kann am Tisch sitzen, er kann auf dem Teppich sitzen. Doch sobald er sich auf den Thron setzt, ist das was anderes. Das zeigt einfach, dass plötzlich hier ein Herrscher und ein Mächtiger sitzt. Also das Erste, was Jesus durch Johannes uns als Gemeinde zeigt, ist einen Gott, der auf dem Thron sitzt und herrscht. Er ist der Herrscher des Universums. Und ehrlich gesagt, als Menschen ist das sehr, sehr wichtig, uns immer wieder zu sagen, dass Gott herrscht, damit wir das wissen, weil wir vergessen das sehr oft, dass Gott jetzt ein Herrscher ist und herrscht. Wir wollen es oft gar nicht einsehen. Ab und zu sind wir sogar dagegen, dass Gott so herrscht. Wir denken, dass wir als Herrscher ab und zu viel besser wären und wir haben unsere eigene Meinung. Und wir wollen sagen, was schlecht und gut ist. Oder wir zweifeln sogar an seiner Herrschaft ab und zu. Wir sehen, wie die Welt zerbricht und sagen, echt? Gott herrscht zurzeit? Ja, da zweifle ich aber. Aber Johannes möchte uns zeigen, das Erste, was ich sehe, ist einer, der immer noch herrscht, der immer noch auf dem Thron sitzt. Und er möchte, dass jedes Herz es versteht, Jesus, also Gott, herrscht zurzeit. Und wir lesen das von Anfang bis zum Ende. Wir lesen das. Wir lesen das in Offenbarung 1 bis 8. Damit fängt Offenbarung an. Und ich bin das Alpha und das Omega, kann man so sagen, spricht der Herr. Der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Punkt. Und am Ende der Offenbarung sagt er, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einen jeden zu geben nach seinem Werk. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und damit sagt er, ich herrsche bis zum Ende. Sei dir gewiss und sicher. Hier wird die ganze Zeit vom ersten bis zum letzten Kapitel die Herrschaft Gottes unterstrichen. Nicht in Zweifel gestellt. Auf keinen Punkt, zu keiner Zeit. Er herrscht. Und das ist das Wichtigste, was im Himmel auch dominiert und im Zentrum die ganze Zeit steht. Das ist wahr und das ist nicht für Johannes zu übersehen. Viele sagen, naja, der Himmel ist voller Herrlichkeit Gottes. Und das stimmt. Manche sagen, es ist voller Liebe Gottes. Und das stimmt auch. Aber das Erste, was Johannes sieht, ist, dass Gott herrscht. Dass er als Herrscher da sitzt. Und diese Herrschaft wurde als erstes vom Satan auch in Frage gestellt oder angegriffen. Er wollte seinen Thron höher stellen als den Thron Gottes. Die erste Sünde war die Ablehnung dieser Herrschaft. Und die Versuchung der Menschen ging in diese Richtung. Der Satan versprach dem Menschen, du kannst genauso herrschen, du kannst sogar besser vielleicht sein. Sie können unabhängig sein, dachte sich der Satan und gab das auch den Menschen. Seid unabhängig. Und übrigens, um dieses Problem dreht sich die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Zeit. Herrschen, herrschen, herrschen. Und deswegen ist das Erste, was Johannes sieht, dass Gott immer noch auf dem Thron sitzt und dass er immer noch der Herrscher über allem ist. Deswegen sind auch die Psalmen voll von diesem Gott herrscht, Gott ist Herrscher, Gott ist Herr. Oft sehen wir es nicht, aber er herrscht. Ich weiß nicht, wieder mal dazu reisen. Als ich ab und zu Flugzeug geflogen bin, wenn du in Deutschland hier in ein Flugzeug steigst, das ist nicht immer so, ich weiß, aber ab und zu erschüttert und regnet. Und du steigst schnell in den Flieger, setzt dich hin und der Flugzeug steigt und bricht die Wolken durch und da scheint die Sonne. Und du denkst, wow, das konnte ich gar nicht glauben, weil so wie es da unten gerade ist, das sah nicht danach aus. Aber es ist so, die Sonne ist von Anfang an da gewesen. Auch wenn hier unten alles dunkel ist, sie ist da. Und würde die Sonne es gar nicht geben, würde hier kein Leben möglich sein. Und so ist es auch mit der Herrschaft Gottes. Wir sehen es ab und zu vielleicht nicht immer. Ab und zu liegt es an uns, ab und zu an den Umständen, aber Gott ist immer noch da. Und Jesus zeigt uns das deutlich in der Offenbarung, Gott herrscht. Außer dieser Herrschaft Gottes ist das einer der ersten, was ihm auffällt, ist auch in Vers 2 und 3 lesen wir. Er sagt, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, war anzusehen wie ein Stein Jaspis, Sardes und ein Regenbogen war auf dem Thron. Also was er noch sieht, ist ein Regenbogen. Der Sitzende war wie, und weiter folgte so eine Aufzählung mehrerer kostbarer Steine. Ja, also erstmal kurz zu den Steinen. Aus dem Altgriechischen ist das schwierig zu sagen, was genau für Steine das waren. Also was das heute für Steine sind. Aber die Absicht ist klar. Er möchte zeigen und Gott beschreiben, wie Gott wirklich ist. Und erstmal beschreibt er, dass Gott herrscht. Aber jetzt beschreibt er Gottes Persönlichkeit. Und er sagt, sie ist wunderschön. Gott ist wunderschön. Seine Art ist wunderschön. Viele sehen Gott ja als einen, der einfach mit Blitzen um sich schmeißt, der jeder deiner Fehler sieht und dir immer sagen wird, aha, ich habe es wieder gesehen. Aber nein, Johannes sieht, dass er wunderschön ist. Und er möchte, dass wir das auch sehen. Wunderschön. Deswegen ist das Schönste und das Kostbarste, was wir hier auf Erden haben können, ist die Beziehung zu diesem Gott. Einfach ihm nahe zu sein. Das ist das Allerschönste, was wir hier haben können auf Erden. So einen schönen, reinen und kostbaren gibt es nicht hier auf Erden und nicht da im Himmel. Noch ein interessantes Bild, wie gesagt, ist der Regenbogen. Auch da ist es schwierig, irgendwelche Aussagen zu treffen über diesen Regenbogen, was das wirklich ist. Aber wir können Vergleiche ziehen. Den ersten Regenbogen, den wir sehen in der Geschichte, ist bei der Geschichte Noah. Er schließt mit Noah einen Bund und der Regenbogen ist das Zeichen dieses Bundes. Es ist ein Zeichen vom guten Willen Gottes und von einer guten Absicht Gottes. Also als Johannes den Herrscher auf dem Thron sieht, sieht er einen Herrscher, der eine wunderschöne Persönlichkeit hat und eine Güte und Barmherzigkeit ist um ihn herum. Das sind die ersten Dinge, die Johannes auffallen. Man kann auch sagen, das sind so die ersten Objekte, die er sieht. Das zweite waren die 24 Ältesten. Das lesen wir in Vers 4. Er sagt, und rings um den Thron 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Bei manchen stehen vielleicht Kronen. An dieser Stelle gibt es grob gesagt zwei Meinungen, wer diese 24 sind. Die meisten gehen davon aus, dass sie die Menschheit repräsentieren, die davor gelebt hat. 12 repräsentieren den Alten, also das Alte Testament, das heißt die Menschen, die im Alten Testament gelebt haben und an Jesus, den Messias, geglaubt haben, geopfert haben und gewusst haben, dieser Messias wird irgendwann kommen und meine Sünden werden vergeben. Und die anderen 12 repräsentieren die Zeit der Gemeinde, also Menschen, die durch, also an Jesus auch geglaubt haben, nachdem Jesus gelebt hat und ja, seine Gnade und Barmherzigkeit an sich genommen haben, das heißt unsere Zeit. Anders gesagt repräsentieren diese 24 Menschen alle Menschen, die davor gelebt haben. Und dafür spricht auch die weiße Kleidung und die Siegeskränze. Bleibt in diesem Kapitel, ich zeige euch kurz ein paar Dinge, dass man merkt, aha, das ist ja interessant, dass es kurz davor das erwähnt wird. Ich habe schon gesagt, die Kapitel 2 und 3 drehen sich ja um die Gemeinde Gottes. Also schaut mal, in Kapitel 3, Vers 5 wird gesagt, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor dem Vater und vor seinen Engeln. Das heißt, es geht um die Gemeinde, es geht um die Menschen, die erlöst wurden. Und in Kapitel 2 lesen wir, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Davon spricht auch Paulus die ganze Zeit. Wir merken, das ist die Zeit der Gemeinde. Weiße Kleider, also wenn man von Engeln spricht, spricht man nicht von weißen Kleidern, man spricht von hellen oder strahlenden, aber nicht weiße Kleider. Weiße Kleider sind ein Zeichen von Vergebung und Siegeskränze. Das ist ein Zeichen oder ein Geschenk Gottes für das, was der Mensch erlebt hat und erleiden hat. Wir lesen auch in Kapitel 3, 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwinde und mich mit dem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wir merken, es geht alles dazu, dass diese 24, die auf den Thronen sitzen, die weiße Kleider und Siegeskränze tragen, das sind Menschen, die Vergebung Jesu auf sich genommen haben, also als Anspruch auf sich genommen haben. Und genau können wir das noch in Kapitel 5 lesen, Verse 9 bis 10. Hört mal zu, was hier steht. Und sie singen, also diese 24 Älteste, steigen mit einem Lied, also fangen ein Lied an und schaut mal, was die singen. Sie sagen, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und sein Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jede Nation und hast sie unter unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Königtum und Priesterschaft, das ist die Gemeinde Gottes. Das sind die Menschen, die an das Blut Jesu, an die Vergebung geglaubt haben. Also ganz klar, dass diese 24 Älteste wirklich Menschen sind, denen vergeben wurde. Und davon spricht auch 1. Petrus 2 zum Beispiel, wenn du dir das aufschreibst. Und jetzt zurück zu unserem Text. Johannes beschreibt diese Throne und er beschreibt, wer auf diesem Thron sitzt. Aber jetzt sagt er auch, was um den Thron passiert. In Vers 5, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und die sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Blitze, Donner lesen wir hier. Und das passiert sehr, sehr oft in der Bibel, wenn Gott sich den Menschen nähert, dann wird das so beschrieben. Das Bild wird uns genau so beschrieben mit Blitz und Donnern, damals bei dem Berg Sinai, als Gott wirklich den Menschen sich nähert und die Menschen richtig Angst bekommen. Israel bekommt Angst und sagt Mose, weißt du was, geh du lieber, ich glaube, wir werden alle sterben, wenn wir dahin gehen, weil wir sind so sündig, wir kennen uns, geh du lieber dahin. Sie haben richtig Angst. Interessant ist, das Bild Donner und Blitz und diese 24 Älteste haben keine Angst. Sie sitzen da. Sie fürchten sich nicht, so wie Israel sich gefürchtet hat, sondern sie sitzen und sind in völliger Harmonie. Warum? Weil sie erlöst sind durch das Blut Jesu Christi. Und sie dürfen sich Gott nähern. Israel hatte Angst. Sie wussten, wir haben so viel Sünde im Leben und wenn wir uns jetzt Gott nähern, wir werden alle sterben. Aber diese 24 sitzen, als ob sie wirklich mit Gott eine ganz nahe Gemeinschaft haben. Warum? Es sind Erlöste, Gerechte und Heilige. Und weißt du, man kann laut der Bibel nicht zu 99% gerecht oder heilig sein. Man kann nicht zu 99% gerettet sein. Sowas gibt's in der Bibel nicht. Wie manche sagen, naja, ich tue so, ja, so gut es geht und dann treffen wir uns irgendwann mit Gott, er wird das auf die Waagschale legen und dann geht's vielleicht gut für mich aus, vielleicht drückt auch Gott ein Auge zu und sagt, ja, komm. Ja, und weißt du was, wenn ich ganz hinten im Himmel sitze, dann reicht mir das auch aus. Das ist alles, aber kein biblisches Denken. Erstens, laut der Bibel weiß ein Mensch ganz genau, ob er gerettet ist oder nicht. Es gibt nicht eine Waage und wir gucken mal. Komplett unbiblischer Gedanke, sowas gibt's nicht. Laut 1. Johannes 5 weiß eine Person, ob sie in den Himmel kommt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn du in den Himmel kommst, will dich Gott nicht ganz hinten sehen. Wenn du in den Himmel kommst, wirst du ganz nah an seinem Thron sein. Du wirst ihm ganz nah sein, weil er dich liebt und will dich hier neben ihm haben. Und nicht ganz nah irgendwo ganz hinten. So nach dem Motto, ich kaufe Karten für ein Konzert und wenn ich ganz hinten sitze, reicht mir, weil ich ja ein bisschen hören kann. Nein, Gott will dich bei sich ganz nah haben. Er will dich umarmen, an sich drücken. Er will mit dir Gemeinschaft haben, denn er hat dich mit seinem Leben erlöst. Nichts da mit der letzten Reihe. Neben ihm wirst du sitzen, ganz nah bei ihm. Das nächste, was Johannes sieht und beschreibt, ist Vers 6. Er sagt, und vor dem Thron wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Also wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Das ist kein natürliches Meer, was wir hier sehen, sondern er vergleicht es damit. Er vergleicht das mit Glas und mit Kristall. Übrigens zwei sehr, sehr teure Dinge damals. Das heißt, Gottes Thron und diese 24 Throne drumherum waren wie auf einem Schauplatz, drumherum nichts. Es ist so ungefähr wie ein Haus, was auf dem Berg steht. Ich weiß nicht, wenn ihr so Richtung Schweiz fährt, dann fährt ihr ab und zu durch oder Italien fährt, dann fährt ihr ab und zu durch. Das sind Berge, wir haben das oft mit der Familie gesehen, wenn wir dahin gefahren sind. Dann steht irgendwo ein Haus ganz oben auf dem Berg wie auf einem Schauplatz und du denkst, wow, wie erhaben und wie ist das dazu überhaupt gekommen? Aber so ist das auch hier. Es steht so und mittendrin ist nichts. Es soll die Erhabenheit hervorheben, Gottes und von diesen 24. Dieses wie Meer unterstreicht wirklich diese Erhabenheit. Und dann das fünfte Objekt sind die Engel, was er sieht. Also das lesen wir in Vers 6 bis 8. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen war gleich einem Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte ein Gesicht, wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der da ist und der da kommt. Sehr gut werden diese Wesen in Hesekielbuch beschrieben. Und dort werden sie beschrieben wie die, die die Herrlichkeit Gottes tragen. Also ich werde heute nicht auf dieses eingehen, wer die sind, was sie machen, weil das wird den Rahmen völlig sprengen. Das möchten wir jetzt nicht. Aber wir lesen in 1. Hesekiel 1,28, es wird gesagt von diesen Engeln, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in den Wolken ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also sie haben die Herrlichkeit Gottes sozusagen getragen. Das sind Engel, die auch in Jesaja 6 beschrieben werden, die sagen, heilig, 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 die ganze Zeit das rufen. Alle Engel sind Diener Gottes und diese sind ganz besondere, die dürfen sich Gott ganz nah nähern. Und es ist wirklich, für mich ist das unglaublich schwierig, mich an dieser Stelle zu stoppen, weil es ist eine sehr interessante Sache, wer sie sind und was sie bedeuten. Da müssten wir ungefähr 4 Predigten noch dafür opfern. Aber ich möchte kurz auch nicht nur Objekte beschreiben, sondern die Absicht im Himmel, denn die ist wichtig. Aber bevor ich dazu komme, lasst uns kurz eine Sache festhalten. Das Buch der Offenbarung ist chronologisch aufgebaut, das heißt nach der Zeit, wie ich euch das am Anfang gezeigt habe. Und im Kapitel 2 und 3 lesen wir von der Gemeinde Jesu. Also von der Zeit, in der wir zurzeit leben. Und im Kapitel 4 sehen wir, dass die Gemeinde durch die Ältesten im Himmel repräsentiert wird. Nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel. Also ist die höchstwahrscheinliche Schlussfolgerung, dass zwischen Kapitel 3 und 4 etwas passiert ist. Und die Bibel nennt das die Entrückung der Gemeinde. Das bedeutet auch, wenn ab Kapitel 6 die schrecklichen Gerichte anfangen, hier auf Erden, dass die Gemeinde im Himmel ist. Denn Johannes sieht es so. Und nicht mehr auf der Erde. So, also das waren die Objekte, die Johannes gesehen hat und das war sehr beeindruckend. Und das zweite Teil ist die Atmosphäre und die Stimmung dessen, was er sieht. Der Himmel ist nicht nur außergewöhnlich, weil dort jemand ist, sondern es ist außergewöhnlich, weil dort was passiert. Gott hat den Menschen als ein Beziehungswesen geschaffen und wir fühlen uns auch, ja, gut, wenn wir in einer guten Beziehung oder Atmosphäre leben, dann geht es uns automatisch gut. Und uns geht es nicht gut, wenn jemand auf uns böse ist oder die Beziehung kaputt macht, dann geht es uns automatisch ja nicht so gut und schlecht, weil wir Beziehungsmenschen sind, Beziehungswesen sind. Der Himmel ist ein Ort, an dem Harmonie herrscht und eine gewisse Bestimmung oder Beziehung, die unser Herz wirklich braucht. Ja? Und das zeigt sich auch in dem, wie die Engel zu Gott sind und wie diese 24. Ältesten zu Gott sind. Und der Himmel ist erfüllt damit, er explodiert förmlich damit. So schön ist das. Zu einem gewissen Grad ist die Beziehung schon hier auf Erden übrigens möglich. Das, was die 24. dort erleben, ist zu einem gewissen Grad hier auf Erden möglich. Weißt du was? Viele Menschen hier auf Erden, die als Märtyrer gestorben sind, das heißt Menschen, die geglaubt haben und die Regierung oder jemand anderer wollte sie daran hindern, weiter zu glauben. Sie haben es trotzdem gemacht und sie starben für ihren Glauben. Nicht, weil sie so heldenhaft waren und so stark waren, sondern weil sie die Kostbarkeit dieser Beziehung verstanden haben. Und sie verstanden haben, diese Beziehung ist so viel wert, dass ich mein Leben dafür geben würde. Dieser Kaufmann in der Bibel, wisst ihr, mit dieser Perle, er hat sie gefunden, er ging dahin, verkaufte alles, was er hatte, weil er sagte, ich verstehe, wie kostbar diese Perle ist, ich will nichts haben, ich will nur sie haben. Und das Gleiche ist mit der Beziehung Gottes. Wenn du das hast, lass dir das sagen, es gibt nichts Kostbares auf dieser Welt als die Beziehung zu Gott. Warum ist das so? Wir sehen hier von der Beziehung und wir sehen, dass der Himmel davon erfüllt ist. Das ist das Beste, was der Mensch haben kann. Die Beziehung zum lebendigen Gott. Wir lesen das in Kapitel 4, 8 bis 9. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere sechs Flügel, das wird ja beschrieben, und sie sagen, heilig, heilig, Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da kommt und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen herrlich und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das Erste, was hier wir sehen, ist, dass diese Engel wirklich begeistert vor Gott sind. Sie sagen heilig, heilig, heilig. Also sie sprechen Bewunderung diesen vollkommenen Wesen aus. Er ist vollkommen in allem, was er hat und was er tut. Und weißt du was? Die Engel werden nicht dafür bezahlt, dass sie da stehen und einfach sagen, so, 8 Stunden heute, alles klar, los geht's. Heilig, heilig, heilig. Und nein, so ist das nicht. Sie kriegen einfach nicht genug davon. Das Auge wird nicht satt davon. Sie sehen und sagen, ich kann nicht anders. Ich muss sagen, wie heilig und wie wundervoll er ist. Weißt du, seit 2 Jahren können wir eine Sache leider nicht tun. Wir können am Silvester kein Feuerwerk mehr so groß bewundern. Aber das haben wir früher mit der Familie gemacht. Wir gingen immer raus und ihr wisst das, was passiert ist. Dann schießen diese Feuerwerk, diese Raketen hoch und die Kinder und wir auch, wir machen so, wow, oh, guck dir den an, oh, ist das schön. Und wir hören gar nicht auf. Und das Gleiche ist es hier, nur die ganze Zeit. Sie sehen Gott und sagen, wow, wow. Nur sie sagen, heilig, heilig, heilig. Sie sehen ihn und die Augen werden nur größer. Nicht deswegen sind die voller Augen, aber trotzdem. Sie können nicht genug davon bekommen, wie wunderschön Gott ist. Und so ist das auch hier. Das Auge wird nicht satt. Sie bewundern Gott. Und das kommt aus dem Inneren, das kommt aus dem Herzen. Und das Zweite ist, sie sagen Gott Danke. Ja, wir lesen das da und Ehre und Danksagung geben sie ihm. Und Danksagung spricht ja von einer persönlichen Einstellung zu der Person oder zu dem Objekt. Also das heißt, wir können das Feuerwerk bewundern, das ist das eine, aber wir können ja zu dem gehen, der Feuerwerk macht und sagt, es ist der Wahnsinn, was du machst. Es ist ja unglaublich, wie du das machst. Und das ist etwas anderes, als nur von Weitem zu bewundern. Sondern es ist irgendwas Persönliches, was wir wiedergeben. Und das passiert hier. Eine Bewunderung und Persönlichkeit, Ausdruck des Bewunderns. Du bist wirklich herrlich und das ist alles vollkommen, was du tust. Und das tun sie vom ersten Mal, wo sie Gott gesehen haben, sagen sie heilig, heilig, heilig und können damit gar nicht aufhören. Sie geben den Ton an und alle drumherum werden mitgerissen. Das lesen wir in den letzten Versen 9 bis 11. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem Thron, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt vor Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Siegeskronen oder ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen, durch deinen Willen waren sie und wurden geschaffen. Gerne fallen diese Ältesten vor dem Thron physisch auf die Knie. Wisst ihr, es gibt verschiedene Anbetungshaltungen. Und sitzt du, stehst du, liegst du, kniest du nieder, es ist alles vor Gott in Ordnung. Aber es ist einfach etwas, lass das einfach, lies das und lass das einfach wirken. Sie sehen Gott und sie können nicht anders. Sie fallen einfach auf die Knie nieder vor ihm. ein großes Zeichen ihrer Anbetung. Und das tun die, wie gesagt, mit Freuden. Keiner zwingt sie dazu. Das spricht von einer Anerkennung seiner Größe. Diese Größe ist so dominierend, dass der Mensch dabei seine deutliche Abhängigkeit versteht. Und mit Freuden, freiwillig, voller Respekt geht er in die Knie und betet ihn an. Und das Zweite, was sie sehen oder was sie tun, sie legen ihre Kronen oder Siegeskränze nieder vor ihm. Und Siegeskronen, wie ich das erwähnt habe, das ist ja das Resultat, das Geschenk oder Gottes Geschenk für das Ergebnis oder das ist das Resultat ihrer Werke auf Erden. Das Geschenk dafür, was sie erlebt haben. Und sie legen dieses Geschenk nieder als ein Zeichen, dass sie wissen, es ist seine Gnade, dass wir diesen Siegeskranz haben. Es ist sein Geschenk. Und das Dritte, sie sagen, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und es ist wirklich wichtig, und damit möchte ich schließen, es ist wirklich wichtig, diese Verse wahrzunehmen hier. Diese letzten Verse, lass mich kurz durch nochmal lesen. Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden geschaffen. Warum ist das wichtig zu lesen? Weil die späteren Gerichte ab Vers 6, die da kommen, er ist würdig, das durchzuführen, er ist würdig, diese Gerichte zu halten, weil er es ist, dem Ehre und Preis und Kraft gehört. Deswegen ist er würdig, diese Welt zu richten, weil er der Herrscher ist. Und damit, das ist so ein, er unterstreicht das. Er unterstreicht das, bis Kapitel 6 werden sehr viele Dinge unterstrichen, damit wir verstehen, warum Kapitel 6 so anfängt. Es ist so wunderbar, diese zwei Kapitel, liest das heute, Kapitel 4 und 5, und du verstehst, warum, wie herrlich, wie groß er ist, und er ist würdig, dieses Gericht zu halten. Keiner, er ist würdig. Ich wünsche uns, dass wir uns Zeit nehmen, diesen Gott kennenzulernen und mit ihm Zeit zu verbringen. Jemand sagte, wie wollen wir die Ewigkeit mit Gott verbringen, wenn wir hier auf Erden uns keine Zeit nehmen, ihn kennenzulernen. Ihn kennenzulernen ist das Wunderbarste, was du erleben kannst. Diese Zuversicht, dieser Gott, der alles gemacht hat, er möchte mich kennenlernen. Lass uns Zeit suchen in unserem wilden Alltag, wo vieles passiert, uns Zeit nehmen, alles zur Seite legen und diesen Herrn wirklich kennenzulernen und zu hören, denn er hat sehr viel uns zu sagen. Denn er kommt bald. Und dann werden wir uns treffen und das sollte eine Freude sein und kein Trauertreffen sein, sondern ein Treffen der Freude. Dass wir auch mit diesen Ältesten da sitzen und sagen, heilig, heilig, heilig. Und im Himmel wird noch viel, viel mehr passieren als das. Gott segne euch das bei diesem Wort und segne euch auch, wenn ihr das Buch lest, dass ihr das versteht und Lust auf den Himmel bekommt. Amen.